Hundekompass. Experten im Gespräch. Der Podcast rund um den Hund.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Hundekompass. Und heute haben wir auch wieder eine Expertin mit dabei. Ich denke, viele von euch kennen sie und haben sie auch schon im Titel gesehen. Ja, Lavinia, möchtest du dich einmal unseren Hörerinnen vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Erzähl mal.
Ja, sehr gerne. Hi, ich bin Lavinia, mir gehört die Hundeschule Casus Canis. Und ich bin seit 4 Jahren Hundetrainerin, selbstständig unterwegs. Und das Team durfte jetzt auch mittlerweile schon gut wachsen von uns. Und ja, wir haben vor allem auch so eher die Spezialisierung auf Tierheimhunde, Tierschutzhunde oder etwas schwierigere Kandidaten gewählt.
Okay, sehr cool. Dann würden wir direkt weitermachen. Wie bist du denn Hundetrainerin eigentlich geworden? Also wie kam das dazu, dass du dich dafür entschieden hast, Hundetrainerin zu werden?
Ja, also überhaupt gar nicht geplant. Ich habe mir sehr, sehr unreif einen Hund zugelegt von eBay Kleinanzeigen. Darf ich das sagen? weil ich dachte, ja, auch die Rasse ist auch süß. So ein Wollockkopf-Mischling macht sich bestimmt gut. Vorbereitet habe ich mich mit einem Buch von einem bekannten deutschen Hundetrainer und dachte, jo, das wird schon werden, aber nein, es wurde nichts. Nachdem ich so ein paar Mal zerbissen wurde und ich irgendwann mich heulend im Badezimmer eingeschlossen habe, vor dem Hund versteckt habe, dachte ich so, ich besuche meine Hundeschule. Hat auch nicht so ganz funktioniert. Die erste wollte uns wegen der Rasse nicht annehmen und die zweite hat da die Trainerin angegangen und ich bin heulend nach Hause gefahren. Und da meine Oma gesagt hat, das packst du eh nicht, dachte ich, jetzt erst recht. Dann habe ich die Ausbildung angefangen, habe gesagt, ich lerne den Kram selber und mache einfach meinen eigenen Weg mit meinem Hund. Also eigentlich gar nicht geplant, es war nur für meinen Hund, dass ich mit ihm klarkomme und dass ich meiner Oma nicht recht gebe, dass ich es nicht hinkriege. Und dann hatte meine Bekannte damals aus dem Nachbardorf, habe ich ein bisschen was bei Insta gepostet, dann hatte sie gefragt, ob ich ihr auch mal helfen kann mit ihrem Schäferhund, oder das war ein Harzer Fuchsmischling. Und dann habe ich das gemacht, habe das auch gepostet und dann kamen die ersten Anfragen rein. Also sehr zufällig, ungeplant eigentlich. Aber ich bin dankbar dafür, dass das jetzt so gekommen ist.
Okay, und wie, also du hast quasi deine Ausbildung gemacht. Wie intensiv oder wie lange ging die Ausbildung? Dadurch, dass Hundetrainer sein ja jetzt kein zertifizierter Beruf ist mit einer Standardausbildung, schreibt ja quasi immer die eigene Kommune, die eigene Stadt vor, was notwendig ist, um zertifizierter Hundetrainer zu sein, nach § 11 Erlaubnis und das Ganze auch gewerblich durchführen zu dürfen, also Geld dafür nehmen zu dürfen. Für welchen Weg hast du dich entschieden oder hat dich deine Stadt da quasi gut beraten gehabt?
Ich wurde nicht allzu gut beraten, aber mein Weg war, dass ich mir eine Ausbildung gesucht habe für die Theorie, also das als Online. Die ging ungefähr ein Jahr und dann habe ich mir die Praxiserfahrungen durch Schulterblicke oder Seminare geholt und vor allem ein Jahr lang ehrenamtlich gearbeitet. Das heißt, ich habe mit Teams trainiert, dafür ein Jahr lang auch natürlich kein Geld verlangt, weil ging ja auch nicht durch nicht vorhanden eines Gewerbes, habe dafür aber Spendengelder gesammelt für die Tierheime hier in der Gegend und dann habe ich ein Jahr lang quasi die Spenden dann gesammelt und abgegeben und somit hatte ich meine Erfahrungen. Es war eine Win-Win-Situation. Wir haben noch was für den Tierschutz getan und dann war ich so weit, als ich alles vorgewiesen habe beim Veterinäramt, dass ich zur Prüfung zugelassen wurde.
Gibt es irgendwelche Sachen, die dir besonders wichtig sind, was ständige Weiterbildung angeht? Also achtest du da besonders drauf, dich da immer wieder auf dem neuesten Stand zu halten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich schaue natürlich sehr, sehr gerne auch anderen Trainern über die Schulter oder auch für mein Team schicke ich auch auf Weiterbildungen, auf Seminare, auf von mir aus auch so eine Online-Reihe für die Theorie zum Festigen. Das ist mir extrem wichtig, weil allein die Ausbildung an sich reicht halt in Längen nicht aus. Es gibt so, so, so viel mehr und allein, auch wenn das eine Ausbildung ist mit Theorie und Praxis, wird es trotzdem nicht ausreichen, meiner Meinung nach, dass man wirklich genügend Wissen und genügend Erfahrungen hat, um sofort durchzustarten nach einem Jahr Ausbildung oder von mir ist auch 2 Jahren Ausbildung. Also diese stetige Weiterbildung ist extrem wichtig, um da auch immer selber an sich selber zu feilen oder auch an den Blick zu feilen, an das Gefühl zu feilen, was wir beim Hund gegenüber auch brauchen oder auch den Menschen, weil im Endeffekt ist es ja hauptsächlich der Mensch, mit dem wir arbeiten. Ja, also extrem wichtig.
Du hattest jetzt schon öfter erwähnt, du und dein Team bedeutet, du hast das Ganze nicht mehr als Einzelunternehmen, sondern hast offenbar auch Angestellte. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du als Einzelunternehmerin gesagt hast, okay, jetzt brauche ich irgendwie Angestellte, jetzt wird das Ganze hier ein bisschen größer. Ja, wie kam da eins zum anderen? Erzähl ruhig mal, du hast ja schon gesagt, du bist bereits 4 Jahre Hundetrainerin. Was ist in den letzten vergangenen 4 Jahren so passiert?
Also ungefähr ein Jahr nach der Selbstständigkeit, ja ungefähr, kam die erste von uns mit ins Team, habe ich mir dazu geholt, weil die Anfragen dann mehr wurden. Und da ich damals nur ein kleines Kind habe, mittlerweile zwei kleine Kinder habe, waren die Anfragen mehr als die Zeit, die ich hätte aufbringen können. Und deswegen habe ich mir da Unterstützung ins Team geholt. Mittlerweile sind wir siebenköpfig und ja, durfte schön wachsen, wofür ich echt extrem dankbar bin. Und das muss es aber auch irgendwo auffangen. Wir sind nicht sieben Trainer, es sind auch zwei im Büro zum Beispiel, die da alles Bürotechnische auffangen, was Steuern angeht und sonst irgendwas. Das muss natürlich auch gemacht werden. Also zum Hundetrainerjob gehört so viel mehr im Hintergrund mit dazu. Und genau, deswegen durfte unser Team wachsen, Schritt für Schritt. Und tatsächlich war das so, dass alle Trainer, die für die Hundeschule arbeiten, alles Kunden waren. Und das finde ich halt richtig schön, dass es alles intern war und man so auch schon die Menschen kennengelernt hat, die Handhabung kennengelernt hat und sich das dann so auch entwickelt hat, dass man zu Kollegen wurde.
Okay, Dankeschön. Maxi, du hast ja jetzt auch mittlerweile schon ein paar Angestellte. Wie ist es denn generell, also Lavinia, Maxi, wie fühlt sich das generell an, als Einzelunternehmerin denn bereits die ersten Angestellten zu haben, zu merken, dass man immer mehr wächst, immer größer wird? Vor welchen Herausforderungen steht man da?
Ja, also ich würde sagen, für mich war es ein ziemlich großer Schritt. Erstmal hallo zusammen. Genau. Erstmal hallo zusammen. Für mich war es tatsächlich ein recht großer Schritt, einen Angestellten zu haben, also in dem Falle dich, Julia, weil ich ja ein kleiner Kontrolljunkie bin und es nicht so gerne habe, Verantwortung abzugeben. Dementsprechend fiel mir das schon sehr schwer, meine selbst gegründete Hundeschule quasi aus der Hand zu geben in einem gewissen Rahmen. Und da dann auch ja, in dem Sinne, dir dann zu vertrauen, dass das schon läuft und die Kunden sich auch wohlfühlen. Vor allen Dingen, weil alle meine Hundetrainer, die ich habe, alle ja als in dem Sinne Anfänger zu mir gekommen sind. Also ich habe keinen Hundetrainer bei mir angestellt, der von vornherein schon irgendwie Berufserfahrung hatte, was auch einen Grund hat, weil ich finde, dass viele Hundetrainer, die schon im Job sind, halt in bestimmter Weise recht festgefahren sind, teilweise in ihren Methoden. Und ich bin ja schon daran interessiert, dass ja, wir sehr, sehr individuell arbeiten und einen sehr großen Werkzeugkasten haben. Und ich finde es schon schwieriger, wenn man dann bestehende Hundetrainer hat und gerade auch im Unternehmensaufbau, wenn man dann jemanden hat, der dann halt auch schon viele Ansprüche hat und stellt, würde ich sagen, hätte ich das am Anfang wahrscheinlich auch nicht leisten können. Also da bin ich auch sehr dankbar, dass ich in dem Sinne Leute bei mir habe, naja, die ich alle sehr gern mag und die mich auch alle sehr gern mögen und wir auch privat ein gutes Verhältnis haben, sodass es für mich tatsächlich am Anfang einfacher war, da erstmal eine Selbstständigkeit mit Mitarbeitern aufzubauen, weil ich persönlich auch keine Ahnung hatte, wie man Mitarbeiter leitet und ja, anleitet und das Ganze organisatorische macht und so. Von daher war das schon für mich ein großer Schritt.
Lavinia waren, ich schätze mal, wenn alles vorher Kunden waren, waren sie auch erstmal Berufseinsteiger. Aber du hattest ja jetzt im Gegensatz zu Maxi keine persönliche Verbindung mit denen. Inwiefern hat sich das dann für dich so unterschieden von deiner Wahrnehmung her?
Ja, also genau, bei uns ist das so gewesen, dass ja jeder als Kunde quasi angefangen hat. Die haben dann ihre Ausbildung angefangen woanders, also diesen Theorieteil woanders und die praktischen Teile komplett bei uns durchgezogen, bis sie dann zur Prüfung zugelassen wurden. Ich habe eine familiäre Angestellte tatsächlich im Büro, aber das ist nochmal eine ganz andere Basis, als das als Trainer wäre. Ich kann das schlecht vergleichen, wie das wäre, wenn man sich schon vorher auf anderer Ebene gekannt hat, aber trotzdem ist dieses Teamverhältnis, was wir jetzt haben, ja, ist einfach echt sehr familiär geworden dadurch, dass wir auch sehr viel Zeit miteinander verbracht haben oder auch, dass sie die Ausbildung direkt hier gemacht haben, die praktischen Sachen, bevor sie dann zur Prüfung zugelassen wurden.
Ja, ich finde auch, wenn man Mitarbeiter als Freunde hat, ist es nicht unbedingt immer leicht. Also ich würde sagen, das setzt voraus, dass alle Beteiligten sehr kritikfähig sind und man in dem Sinne auch die Freundschaft sehr schätzt und auch das Arbeitsverhältnis, dass man halt drüber reden kann, wenn irgendwas nicht passt, weil ich würde sagen, sonst funktioniert es sowohl mit der Freundschaft als auch mit dem Arbeitsverhältnis nicht. Ob das am Ende funktioniert, weiß keiner. Bisher würde ich sagen, schlagen wir uns mit Höhen und Tiefen ganz gut. Aber das muss man sich natürlich auch schon gut überlegen, wie man das Ganze aufziehen möchte. Mir ist halt tatsächlich wichtig, dass ich, ja, dass ich die Leute halt irgendwie persönlicher schon kenne. Also das ist ja, hat sich ja bei allen so entwickelt. Julia ist ja die Einzige, die ich vorher schon kannte. Also eigentlich ist es fast ähnlich wie bei dir, Lavinia, nur bei mir zum Beispiel Lara und auch Jessi haben mir zuerst über die Schulter geschaut. Dadurch habe ich die halt kennengelernt. Die waren halt beide ja interessiert am Training oder schon in der Trainerausbildung. Und dadurch haben wir uns irgendwie näher kennengelernt. Und dann sind wir aber erst Freunde geworden und dann quasi Angestellte und Chefin sozusagen. Deswegen hatte ich das irgendwie immer so, dass das Verhältnis vorher schon auf freundschaftlicher Basis war, obwohl ich die Leute trotzdem durchs Hundetraining eigentlich erst kennengelernt habe.
Also ich finde es auf jeden Fall, wo ich dir recht geben kann, schwierig, diese Balance zu halten. Oder man muss diese Balance erstmal finden zwischen, was ist jetzt privat und was ist jetzt beruflich. Meine Schwägerin ist bei uns im Büro und wir handhaben das zum Beispiel so, wir haben nur mit uns beiden ein Chat fürs Büro und nur mit uns beiden, aber einen normalen Chat für privat. Und das halten wir auch echt gut durch. Und sie ist jetzt seit 2,5 Jahren bei mir angestellt und tatsächlich gab es da jetzt noch nicht irgendwie mal einen Konflikt, der sich ins Private mit reingegeben hat. Und gerade wenn das so direkt Familie ist, war ich am Anfang auch am Überlegen, ob das so eine gute Sache werden wird. Aber dadurch, dass wir es wirklich strikt halten, dass man auf einer Ebene wirklich jetzt Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist und das natürlich auch so gelebt werden kann. Wir können nicht als Arbeitgeber mit allen Arbeitnehmern immer auf einer komplett freundschaftlichen Ebene kommunizieren oder arbeiten, weil das funktioniert nicht. Wir müssen ja auch Vorgaben machen. Wir müssen vielleicht auch Vorgaben machen, die zu Meinungsverschiedenheiten führen. Aber diese Ebene zwischen oder unterscheiden zu können auf der Ebene zwischen jetzt ist es Arbeit und jetzt ist es aber privat, finde ich hier extrem wichtig, dass man das kann oder dass man das lernt dadurch. Also am besten Fall vorher schon gelernt hat, aber das auch umsetzen kann.
Ja, wir haben bei uns ja zwei, also mittlerweile haben fast alle Arbeitshandy und betriebliches Handy, also zwei Nummern. Ich glaube, außer Julia, alle anderen haben es mittlerweile in den
Hey.
letzten Wochen irgendwie umgesetzt, ja.
Laura und Lara haben zwei
Ja.
Handys dran. Ehrlich
Ja.
jetzt?
Ja.
Okay.
Aber generell haben wir auch immer, also ich habe ja zwei Nummern, das heißt, ich habe einen privaten Chat für mich und einen beruflichen Chat. Und wichtig ist halt, also ich würde sagen, manchmal war es ein bisschen schwierig, das zu trennen und wir mussten das halt erst kommunizieren, wie man das gut hinkriegt. Weil wenn jemand frei hat, dann ist halt, also dann braucht er mir betrieblich nicht antworten, aber wenn wir über was Privates reden, dann schreiben wir ja trotzdem. Also ich würde sagen, es ist schon nicht einfach, aber ich muss sagen, ich mag diesen Weg trotzdem lieber, als jetzt fremde Leute bei mir einzustellen, weil das fällt mir schon echt schwer. Also ich habe ja jetzt aktuell eine, die bei mir mitläuft, die potenziell eine neue Trainerin bei uns sein wird. Und ich würde sagen, also es könnte tatsächlich gut passen, aber ich kenne sie natürlich auch nur in einem gewissen Rahmen, ne? Deswegen ist es für mich dann immer schwerer einschätzbar, aber ich würde sagen, auch dieser Weg, den werde ich zukünftig auch leisten können. Aber ich glaube, gerade für den Anfang also hätte ich das nicht geschafft. Da war es schon für mich persönlich gut, dass ich ja, Freunde da an meiner Seite hatte.
Aber man wächst ja auch mit den Aufgaben. Also wenn man das jetzt vergleicht von vor vielleicht, wo wir angefangen haben, zu der Zeit vor 4 Jahren, und jetzt ist es halt auch schon persönlich ein extremer Wachstum geworden, wie man auch mit solchen Konflikten oder generell mit diesen Strukturen im Arbeitsumfeld umzugehen hat. Und wir handhaben das auch mit zwei Handys, weil so ist es am einfachsten, so ist es am spannendsten. Auch hier wird dann strikt getrennt, privat und Arbeit. Und das klappt auch bei uns echt sehr gut. Aber man muss dafür auch eine Lösung finden oder eine Struktur für sich finden und für das Team.
Ich finde es manchmal schwierig, wenn man die Mitarbeiter hat und man hat manche Kunden, die dann so Chefkunden sind. Also das haben wir immer mal wieder, dass wir Kunden haben, die mich schon von Anfang an kennen und die oder die generell vom Typ her so sind, dass sie gerne zu Chef oder nur zum Chef quasi gehen wollen. Und dann die anderen Mitarbeiter ziemlich doll in Frage stellen. Und das finde ich situativ sehr schwierig, weil, gut, das können die Leute nicht wissen, aber ich würde sagen, ich wähle meine Mitarbeiter so aus und auch machen meine Mitarbeiter nur die Bereiche, die sie auch wirklich gut können. Also wenn sie etwas machen, dann machen sie es auch gut. Und dann lasse ich das auch nur zu, dass sie das machen, weil ich weiß, dass sie das gut machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass dann meine Trainer gar nicht so die Chance bekommen von manchen Kunden, sich irgendwie so, naja, zu beweisen oder sich so beweisen müssen irgendwie, damit die Kunden dann überhaupt mal nett zu denen sind, wenn man das mal so sagen kann, weil ich würde sagen, es gibt schon Kunden, die das auch raushängen lassen. Und das finde ich manchmal schon ein bisschen schwierig und auch nicht so schön, weil am Ende, wenn sie mich mögen, dann, sie müssen nicht mit all meinen Mitarbeitern so gut klarkommen wie mit mir, aber es gibt bestimmte Kurse halt einfach, die ich nicht mehr machen kann, weil ich auch nicht unermesslich viel Zeit habe und ich gebe mir die größte Mühe, unser Angebot so zu halten, dass da alle mit zufrieden sind. Aber ich finde es dann schade, wenn man dann den Mitarbeitern gegenüber so ein bisschen unfair ist, einfach so mit. Also ich finde das schwer zu sagen, was ich da jetzt genau meine, aber das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, da auch den Spagat zu finden zwischen die Kunden dürfen sich aussuchen, zu welchem Trainer sie gehen und es gibt bestimmte Bereiche, wo manche Trainer halt besser sind als andere. Also wenn jetzt jemand eine bestimmte Präferenz hat und ich aber weiß, dass das nicht das Fachgebiet des Trainers ist, dann würde ich eigentlich zu jemand anderem leiten, also ne, also zu einem anderen Mitarbeiter das weitergeben. Und da finde ich manchmal so ein bisschen schwierig, die Balance zu finden. Also, dass die Kunden glücklich sind und dass es aber einer andererseits auch irgendwie, naja, die Fachkompetenz dann auch passt. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Lavinia?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Es ist halt natürlich auch so, dass wir ja uns auch nur Leute auch dazu holen oder mit ins Team holen, wo wir uns ja auch sicher sind. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich kann es irgendwo verstehen. Ich kann es irgendwo wirklich verstehen, gerade wenn man uns jetzt selber von Anfang an kannte oder eigentlich der Erstkontakt mit uns war und dann heißt es, hey, okay, sonst mal Einzelstunde dort und dort oder der Kurs ist eher von der und der Trainerin oder von dem und dem Trainer, dass die Leute gerne so ihre Lieblingsperson vielleicht auch haben. Das ist auch okay, weil das ist Sympathie. Das brauchen die nicht gegenüber jedem empfinden, aber wir haben ja immer noch eine Dienstleistung und die Dienstleistung ist Wissen vermitteln. Und wenn das nun mal das Wissen vermitteln sollte hier dann an erster Stelle stehen, statt komplett erstmal nur auf Sympathie zu gehen. Weil wenn das jetzt beispielsweise ein Thema ist, wo ich sage, okay, da bist du beispielsweise bei Benita am besten aufgehoben, weil sie ist unsere Sporthundetrainerin. Ich kann das nicht. Ich kann dir vielleicht ein bisschen laienhaft sagen, wie das eine hier funktioniert, aber das ist nicht mein Bereich. Ich kann das nicht. Ich habe das nicht so in diesem Sinne gelernt. Dann finde ich es halt schwierig, wenn dann doch so die Konflikte entstehen, dass der Kunde das aber nicht möchte, weil er, wenn er eine gute Dienstleistung haben möchte, ein gutes Wissen vermitteln bekommt möchte, dann muss er auch darauf vertrauen, dass wir wissen, welcher Trainer dann der richtige für denjenigen ist. Ob da jetzt eine Sympathie vom Menschlichen her ist oder vielleicht ein bisschen mehr bei dem einen und ein bisschen weniger bei dem anderen, ist es halt schwierig, ja.
Also ich würde sagen, bei uns ist es halt ziemlich deutlich in der Richback-Bubble, wenn man das mal so sagen kann. Weil Julia ja über Insta durch die Richbacks auf jeden Fall sehr viele Richback-Kunden ranholt. Dementsprechend bin ich mittlerweile, würde ich sagen, schon Richback-Profi, so viele Richbacks, wie ich im Training habe und ja auch privat kenne. Aber es ist dann immer sehr spannend zu sehen, dass die Kunden mir meine Fachkompetenz gegenüber Richbacks absprechen, weil ich keine Richbacks habe. Und dann quasi erst so ein bisschen ich Vorarbeit leisten muss, damit sie mir auch vertrauen, dass ich die quasi die ganze Sache aufgebaut hat und eigentlich ja Julia eingestellt habe unter meiner Aufsicht. Ich diejenige bin, die dann weniger Fachkompetenz hat. Finde ich immer sehr spannend. Ich kann das auch nachvollziehen. Also ich persönlich würde, doof jetzt gesagt, es hat ein Trainer in Labrador, ich gehe mit meinem Mali dahin oder mit meinem Herder oder mit meinem Emsdev, dann würde ich mir wahrscheinlich auch denken, so, hast du denn damit Erfahrung? Also ich kann es schon auch nachvollziehen, aber daran merkt man das zum Beispiel immer ganz gut. Und ich finde es aber, also mir ist immer wichtig, dass ich quasi auch meine Trainer unterstütze, wenn ich merke, dass sie von Kunden auch ungerechtfertigt in Frage gestellt werden. Also am Ende sind wir halt ein Team und ich finde, also ich versuche, dass wir mal alle zusammenhalten und uns gegenseitig zu unterstützen. Und aber auch so natürlich, dass es für die Kunden dann am Ende auch gut ist. Ne? Aber das, ich gebe mir da immer Mühe, irgendwie, ja, meine Trainer zu unterstützen, dass die in dem Sinne von manchen Kunden auch ein höheres Ansehen bekommen, sagen wir es mal so.
Okay, dann wollen wir mal uns dem nächsten Thema widmen. Und zwar, wie eigentlich so eine typische Woche als Hundetrainerin aussieht, als Vollzeit-Hundetrainerin. Und ob es das überhaupt gibt. Also habt ihr feste Arbeitszeiten? Habt ihr so einen typischen Wochenablauf? Seid ihr da sehr durchgetaktet? Oder ich meine, jetzt seid ihr beide schon mehrere Jahre im Business. Am Anfang sah es wahrscheinlich noch deutlich anders aus, als es mittlerweile aussieht. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen berichten. Lavinia, willst du anfangen?
Ja, also meine Aufgaben haben sich jetzt ein bisschen geändert. Dadurch, dass ich vor 8 Monaten mein zweites Kind gekriegt habe, bin ich aktuell nicht mehr so aktiv unterwegs, sondern habe eher dieses ganze Unternehmensding, worum ich mich kümmere. Also sehr, sehr viel Hintergrundarbeit. Ich mache auch Aktivtermine, aber dafür habe ich dann mein Team, meine Kollegen, die aktuell sehr viele Aktivtermine machen. Bevor das soweit war, habe ich nicht eine ganz typische Woche gehabt. Also ich hatte schon mehr Struktur drin, aber auch gerade weil die Große im Kindergarten war und hatte ich diese Vormittagszeit. Ich habe sehr viele Termine immer am Vormittag reingepackt. Dann gab es eine Mittagspause, bis dann mein Mann zu Hause war und dann hatte ich abends noch mal ein paar Termine. Also das war so mein Arbeitstag vormittags und abends nachmittags und in der Mittagszeit dann meine Große. Und bei uns ist das so, was auch nach wie vor so ist und schon seit Jahren so ist. Sonntags wird bei uns nicht gearbeitet im Team. Sonntags ist ein freier Tag. Sonntag ist ein Familientag. Das ist wichtig zur Erholung. Also die Teammitglieder und ich haben sonntags frei. Natürlich ist es gerade für eine Hundeschule, die eigentlich die Hauptarbeitszeit dann hat, wenn die Leute nicht arbeiten, also hier am Wochenende vor allem oder abends. Natürlich kann man sagen, es ist halt dann nicht so lukrativ, was man da eigentlich sonst noch rausholen könnte. Aber da ist es mir einfach wichtig, dass wir den Sonntag als Ruhetag und als Familientag einhalten. Dementsprechend haben wir da schon eine Struktur. Jetzt ist es mittlerweile so, dass sich auch hier eine Struktur eingependelt hat, dass ich auch vormittags, gerade wenn das Baby dann schläft, sehr viel am Laptop sitze, dann die ganze Arbeit hier im Hintergrund habe und sehr viel manage, sehr viel Termine habe oder Live-Calls und dann nachmittags, abends auch nochmal privat Präsenztermine habe, dann wenn mein Mann zu Hause ist. Genau, das ist aktuell so die Struktur oder Samstag. Oder halt auch noch Tierheimarbeit zwischendurch. Manchmal nehme ich auch ein Kind mit zum Tierheim. Das funktioniert auch ganz gut. Genau.
Ja, also bei mir brauchte ich erstmal Zeit, um Struktur reinzukriegen. Am Anfang war ich ja noch nicht selbst, also nicht Vollzeit selbstständig, sondern hatte immer noch einen anderen Job. Das heißt, ich habe das die ersten 2 Jahre erstmal so nebenher gemacht und habe dann eben meinen normalen Job gehabt und dann abends nach dem Job und am Wochenende dann halt meine Einzeltrainings und Gruppenstunden gehabt. Das hat sich halt auch peu à peu so aufgebaut. Ich weiß, dass Trainerkollegen sich auch schon mal am Anfang, als sie sich selbstständig gemacht haben, so ein bisschen Sorge hatten, weil die Gruppen dann auch nicht so angelaufen sind. Es braucht halt auch einfach Zeit. Also da muss man dann auch so ein bisschen Geduld haben. An sich mittlerweile ist es so, dass ich montags meinen trainingsfreien Tag habe, sage ich immer so gerne, weil so richtig frei habe ich eigentlich nie. Ich habe mittlerweile nur noch halbe Tage, die ich Trainings gebe. Also meistens sind es so 4 Trainings am Tag. Hört sich jetzt wenig an. Aber es kommt halt noch ganz viel drumherum, was man so machen muss, was im Hintergrund passiert. Und dementsprechend sieht mein Alltag meistens so aus, dass ich entweder vormittags oder nachmittags, je nachdem, wann ich Termine habe, ja, Bürosachen mache, organisatorisches und Co., WhatsApp beantworte und sowas. Das mache ich dann meistens nach dem Training auch noch. Dann gibt es ja, generell würde ich sagen, viele Sachen, mit denen man sich irgendwie drumherum beschäftigen muss, was dann noch so dazu kommt. Die Hunde gehören ja auch dazu. Also einen Teil der Hunde habe ich definitiv nur fürs Training angeschafft und hätte auch nicht so viele, wenn ich keine Hundetrainerin wäre. Das heißt, um die muss ich ja auch noch irgendwie gekümmert werden. Und dann ist der Tag auch ziemlich schnell voll. Also meistens gehe ich auch recht spät ins Bett. Und morgens geht es dann schon weiter. Ich arbeite bis sonntags durch. Also Samstag, Sonntag sind eigentlich so die stärksten Tage. Da machen wir eine Kombi, also ich eine Kombi aus Einzeltrainings und Gruppenstunden. Dadurch, dass ich meine Mädels ja jetzt habe, machen die dann auch einen Teil der Gruppenstunden und nehmen mir dadurch schon einiges ab. So habe ich mehr Kapazitäten für Einzeltrainings. Aber am Ende so richtig frei habe ich eigentlich nie, außer ich bin mal wirklich weg und im Urlaub. Dann habe ich auch mal ziemlich frei.
Und welche Kunden betreust du, also welche Arten von Kunden und Hunden betreust du da in deinen Primär-Einzeltrainings hauptsächlich?
Also ich würde sagen, es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also mein persönlicher Fokus liegt definitiv auf schwierigen Hunden, also so Hunde mit, die schon größere Baustellen mit sich bringen, auch gerne Leute, die schon einige Trainer hinter sich haben, hatten, wo man dann doch am Ende helfen kann. Das mache ich immer so am liebsten. Ich habe aber von durchweg einfach nur Familienhunde, die Leinenführigkeit und Rückruf lernen sollen, so ungefähr, zu Hunden, die bissig sind in verschiedensten Situationen, Hunde, die unsicher bis ängstlich sind, also gerade Auslandshunde. Ich würde sagen, es ist ziemlich durchgemischt. Einige Junghunde. Ich würde sagen, generell liegt der Fokus aber tatsächlich darauf, dass die Beziehung nicht so optimal harmonisch ist, wie sie sein sollte und es da einem naja, zwischenmenschlich jetzt nicht, zwischen Hund und Halter da doch mal ein paar Schwierigkeiten gibt. Ich würde sagen, das ist so das Hauptaugenmerk, das ich habe. Deswegen kann ich nicht sagen, es ist so ein, ich habe so eine spezielle Art von Hunden, die immer kommen. Also natürlich ziehe ich bestimmte Hunde an, durch dich, Julia, wie die Ridgebacks. Ich habe auch einige Schäferhunde im Training, aber auch ganz normale Labbies, ganz viele Pudelmischlinge. Also ich würde sagen, dadurch, dass ich von sehr vielen Leuten aus verschiedenen Bereichen empfohlen werde, habe ich halt alles im Training, was man im Training haben kann. Herdenschutzhunde tatsächlich weniger, muss man einfach sagen. Da haben wir weniger Empfehlungen aus dem Ausland schon häufiger, aber jetzt einen richtig reinrassigen Herdenschutzhund hatte ich, glaube ich, noch nicht im Training. Das ist hier aber, also ich glaube, hier laufen auch nicht so viele rum und wenn, kommen sie nicht zu uns. Also das ist tatsächlich eher weniger. Ja, und kleine Hunde auch, also aber tendenziell eher mehr mittelgroße, Molosser ein bisschen. Wir haben nicht so viele, ich würde mal sagen, Lavinia, du hast mehr Listenhunde als wir, einfach aufgrund bei uns der Rasseliste haben wir alleine nicht so viele Amstaffs rumlaufen. Deswegen, ja, ist das so der Großteil, den ich im Training habe.
Lavinia, du betreust ja jetzt aktuell weniger Kunden direkt im Einzeltraining, deine Mitarbeiter aber schon. Habt ihr da quasi als Hundeschule ein bestimmtes Spektrum, was ihr da abdeckt? Oder hat jeder seine Teilbereiche? Und was wäre dann dein Teilbereich und der deiner Mitarbeiter?
Also wir als, ich nenne es jetzt einfach mal Alltagstrainer, weil wir auch unsere Zukunftssporttrainerin haben, aber wir als normale Alltagstrainer, wir decken eigentlich alle Bereiche gleich ab. Das bedeutet, jeder hat seine Ersttermine, seine Einzelstunden, seine schwierigen Kandidaten, auch aber Gruppenkurse, Welpenkurse. Da haben wir nicht, dass einer nur das macht oder der andere nur das, sondern dass es halt komplett auch so passend ist, dass jeder seine Ersttermine und Einzelstunden hat. Und so wie Maxi schon gesagt hat, genau, bei uns laufen eher so die Listenhunde rum, obwohl es bei uns ja in Niedersachsen keine Liste gibt. Aber auch einfach deswegen, weil wir sehr, sehr viele haben. Wir haben sechs, muss ich zählen, ich glaube sechs oder sieben Amstaffs oder Pittys bei uns im Trainerteam. Und dann aus dem Tierheim, also Pittys aus dem Tierheim oder auch Tierschutzhunde, die schon vorher Beißvorfälle hatten. Deswegen haben wir auch eher so die Kandidaten bei uns oder die Anfragen, für die solche Hunde auch haben. Tatsächlich habe ich aber auch schon gehört gehabt, dass bei uns gerade auch bei Welpenkursanfragen, wenn dann solche Listenhunde bei uns die Welpenkursanfrage haben, die Teams, dass die in anderen Hundeschulen bei uns schon abgelehnt wurden und auf der dringenden Suche sind nach einer Hundeschule, die sie annehmen. Und das finde ich halt schon krass, dass, wenn das denn so stimmen sollte, aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich das nicht glauben sollte, warum die woanders nicht angenommen wurden, finde ich schon heftig, muss ich sagen. Wir sind so jetzt die einzige Hundeschule bei uns im Umkreis, die halt solche Rassen im Trainerteam eigentlich durchweg haben gefühlt. Deswegen fühlen sich auch die Leute sehr dringend oder sehr, sehr gut von uns angezogen, ne? Was Maxi vorhin auch schon gesagt hatte, wenn man mit einem Pitty irgendwie vielleicht zu einem Trainer geht, der aber nur Guldis hat, ist es ja nichts Verwerfliches, dass man da vielleicht auch mal denkt, okay, weiß er denn um die Genetik oder um generell die Handhabung von Hunden, die mal vielleicht deutlicher sagen, nö, mache ich halt nicht. So, und ja, aber bei uns hat jeder so, was das Alltagstraining angeht, die Bereiche, die ich genannt habe, dass wir da alle gleich den Stand haben.
Aber ich habe das bei meinen Kunden auf jeden Fall auch schon gehört, dass die abgelehnt wurden. Also gerade so Schäferhunde aus in Welpengruppen, das ist so der Klassiker bei uns, dass die dann einfach also in den Train, also in den Hundeschulen, wo sie angefragt haben, dann einfach abgelehnt wurden. Das habe ich auch schon gehört. Da gibt's, also ich meine, prinzipiell finde ich es ja auch gut, wenn Trainer sagen, das liegt nicht in meinem Kompetenzbereich, dann zu sagen, ich schicke die Hunde einfach weiter, finde ich schon okay. Was ich immer schade finde, ist, wenn man in dem Sinne sagt, okay, das ist nicht mein Kompetenzbereich, wenn man dann keine Alternative hat. Das finde ich persönlich immer so ein bisschen schade, weil ich, wenn ich jetzt eine Anfrage habe und sage, also es ist mir noch nicht passiert, weil ich habe so ein großes Trainerkollegium um mich herum, wo ich immer fragen kann, wie mit der Lavinia. Ne, wenn man vor irgendwie vor Herausforderungen steht, dann tauschen wir uns ja einfach aus. Aber wenn man dann trotzdem mal nicht weiterkommen sollte, wer würde ich sagen, okay, das ist ein Hund, also jetzt selbst bei den Herdenschutzhunden, dann würde ich nachdenken, welchen Trainer kenne ich denn, der sich auf Herdenschutzhunde zum Beispiel spezialisiert hat und würde dahin halt weiterverweisen oder würde Trainerkollegen fragen. Also das finde ich immer schade, wenn man sagt, nee, die Rasse nehme ich auf gar keinen Fall. Das hat ja nichts mit der Rasse zu tun, sondern am Ende nur, weil man vielleicht in dem Bereich nicht genügend Erfahrung hat und vielleicht sich auch nicht sicher fühlt. Also ich denke, bei uns in der Umgebung sind sicherlich auch einige Trainer, die ein Thema damit haben, wenn Hunde beißen. Wo ich jetzt sage, okay, immer gerne her damit, habe ich kein Problem mit, mache ich gerne. Gibt es aber auch Trainer, denen ist das zu viel und das finde ich auch in Ordnung. Also ist ja gar nicht schlimm. Man muss es, finde ich, dann auch nur so kommunizieren und nicht den Leuten das Gefühl geben, dass sie einen blöden Hund haben. Also, oder weiß ich nicht. Ich habe auch schon von Trainerkollegen gehört, ja, der Hund, dem kann man nicht mehr helfen, der muss eingeschläfert werden oder so. Was auch immer. Und es war ein ganz normaler Hund. Also es war jetzt nichts Dramatisches. Ja, der hat gebissen, aber man konnte dem. Also man könnte den super gut in eine richtige Bahn lenken. Und da finde ich es dann immer schwierig, weil wenn man die Kompetenz nicht besitzt, dann kann man den Leuten auch nicht solche Aussagen ins Gesicht hauen. Das, ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ja, sehe ich genauso. Ich finde es auch wichtig als Trainer für mich jetzt persönlich, dass ich weiß, wer um mich herum so ist und was die ungefähr machen. Und das hatte ich jetzt vor 3, 4 Wochen. Beispielsweise hat mich eine Trainerin angerufen aus Braunschweig, also einfach ein paar, wie weit ist das? 30, 40 Kilometer, ich bin sehr schlecht in Schätzen gerade, von uns entfernt. Die hat gesagt, hier, ich habe hier einen Kandidaten, der hat schon mehrfach gebissen, es ist nicht mein Bereich, ich habe damit keine Erfahrungen, kannst du den übernehmen? Ich würde aber gern zugucken. Und das haben wir dann auch so gemacht. Dann hat sie zugeschaut, hat sich meine Arbeit angeguckt, einfach um sich ein bisschen mehr dann auch in diesem Bereich reinzufuchsen oder mal so zuzuschauen. Und das finde ich halt schön, wenn das kollegial ist. Wenn ich jetzt auch sage, okay, meine Welpenkurse sind voll, aber geh mal dort und dorthin, weil ich weiß, wie sie arbeiten und ich weiß, dass das Sinn macht, was da passiert. Besser als die und die Hundeschule, die da irgendwie meines Empfindens nach vielleicht nicht so viele Kompetenzen in solche Richtungen hat oder das ein bisschen anders gestaltet, was ich jetzt nicht so empfehlen würde, so Dauerspiel-Welpenstunden und so ein Kram. Dementsprechend finde ich das nicht verkehrt, wenn man weiß, wer um einen herum ist, dass man halt auch solche Anfragen mal weitergeben kann. Oder wenn jemand sagt, ich will unbedingt Dummy machen, aber so richtig professionell, haben wir keine Kapazitäten, haben wir keine Ahnung. Wir können es laienhaft machen, aber das ist nicht das, was gewünscht ist. Also geh zu der Hundeschule dort und dort, weil die machen das richtig krass. Und das finde ich halt auch schön, wenn die auch, wenn man selbst reflektiert, weiß, wo die eigene Grenze ist und das dann auch so vermittelt, dass man weiß, aber wo die anderen Grenzen vielleicht woanders liegen oder die anderen Kapazitäten woanders liegen und dass man das dann da auch hinverweist. Weisen kann.
Ja, voll. So habe ich ja auch tatsächlich die Jessie kennengelernt, die ja sich selbstständig gemacht hat und mittlerweile ja auch noch zusätzlich bei mir arbeitet. Die war nämlich im Schulterblick bei mir, hat sich dann selbstständig gemacht und die schickt mir auch regelmäßig Kunden rüber, wo sie sagt, das übersteigt ihren Kompetenzbereich, weil sie einfach noch nicht die Erfahrungswerte hat. Und dann kommt sie aber mit ins Training immer und wir gucken, dass wir die Termine so legen, dass sie halt immer mit dabei sein kann. Und dann machen wir halt, also sie ist dann dabei. Ich gebe das Training in der Regel, aber manchmal macht sie aber dann auch was. Und so unterstützen wir uns halt auch irgendwie gegenseitig. Ich finde es auch eigentlich immer schön, wenn man da ein ganz gutes, nettes Umfeld hat. Also ich habe auch schon von Trainerkolleginnen gehört, dass die teilweise andere Trainer in der Umgebung hatten, die die richtig fertig gemacht haben und wo dann nur so Hass war und Konkurrenz und so, wo ich mir immer denke, Ziel ist doch irgendwie Hund und Halter zu helfen. Ist doch schön, wenn man das tun kann und ist doch auch schön, wenn es Kollegen gibt, wo man hinverweisen kann. Weil, also ich ganz ehrlich, bin jetzt im Juli voll. So, also Erstgespräche im Juli, nee. Das heißt, wenn die Leute jetzt kommen und die haben aber was Dringendes, ich kann jetzt halt in den nächsten 4, 5 Wochen auf gar keinen Fall irgendjemanden annehmen. Also es geht einfach nicht. Und wenn ich dann aber jemanden weiß, wo ich sagen kann, ey, ihr habt gerade ein akutes Thema, geht mal da und dahin, das ist doch super. Also, ne, deswegen finde ich das immer schade, wenn da. Ja, wenn da so Konkurrenzkampf irgendwie so herrscht.
Abschließend dazu würde ich noch einmal kurz was sagen. Und zwar, sorry, Das Ding ist, was man sich immer in den Kopf rufen muss, es gibt halt viel zu viele Hunde und Leute, die Probleme mit ihren Hunden haben, als Hundeschulen und Hundetrainer. Und das ist halt etwas, was für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass man das auch selber im Kopf hat oder selber weiß, dass es nicht ist, dass man sich gegenseitig hier die Kunden wegschnappt, weil die gibt es genügend. Es gibt genügend Leute, die Probleme mit ihrem Hund haben. Das ist generell auch hier unsere Anfragen für Tierheimabgaben, für Vermittlungshilfen, für sonst irgendwas, ist riesig, ist so groß. Und dementsprechend ist das ja schön, wenn man da kollegial miteinander arbeiten kann und verweisen kann, anstatt zu sagen, nee, mache ich lieber nicht und ich will in meiner eigenen Bubble bleiben. Das finde ich halt eher so ein bisschen schwierig.
Sehr wichtige Worte. Was eigentlich so ein bisschen da schon reinspielt und euch jetzt einfach nur den Ball weiter zuspielt, ist, was macht euch denn am meisten Spaß an eurem Job und was macht euch weniger Spaß? Davinia, starte.
Also am meisten Spaß macht mir tatsächlich die direkte Arbeit mit den Mensch-Hund-Teams, vor allem auch die emotionale Ebene. Dieses, ja, nicht nur die Informationsweitergabe, die wir ja haben, das Wissen, was wir haben, weitergeben, sondern wirklich auf einer ganz anderen Ebene. Ich meine, wir gehen in das Leben von Leuten rein. Wir verändern halt Lebensstrukturen, Alltagsstrukturen und wir bekommen halt das direkte Leben mit, die Probleme, die Emotionen. Es ist, denke ich mal, auch bei dir, Maxi, sehr häufig, dass dann auch die Tränen fließen. Also wir kommen da schon sehr nah an die Kunden ran. Wir sind jetzt nicht irgendwelche Dachdecker, die einen Job haben, den kurz ausfüllen. Also es ist ja überhaupt nicht wertend gemeint, aber wir sind halt eher, wir sind ja als Coaches unterwegs und nicht als Dienstleister, dass wir eine Arbeit fertig machen und gehen. Wir nehmen ja auch nicht den Hund, machen den fertig und gehen. Dementsprechend ist das ja eine ganz andere emotionale Ebene, wo wir reingehen. Und das macht mir besonders Spaß, diese Zusammenarbeit wirklich mit den Menschen, aber auch die Menschen, die das wollen, die dafür offen sind und die das wirklich auch sehen. Das macht mir am meisten Spaß. Was mir nicht so Spaß macht, ist das Ganze drumherum mit Buchhaltung, wenn ich das jetzt mal so sagen kann.
Was mir dabei gerade so richtig einfällt, weil ich komme ja auch sehr aus dem pädagogischen Bereich, eigentlich müsste man da doch sagen, dass genau der Teil in der Hundetrainerausbildung viel zu kurz kommt und gar nicht thematisiert wird. Weil im Endeffekt ist ja jede Hundetrainerausbildung, die ich kenne, zu 95% ja ausgerichtet an den Hund, ne? Die Physiologie des Hundes, wie trainiere ich einen Hund, welche Konditionsbereiche gibt es. Aber ich kenne keine Ausbildung, die mal auf so pädagogische Aspekte eingeht. Wie fange ich Menschen auf, wenn sie komplett am Brunnen zerstört sind? Wie gehe ich damit um? Also entweder hat man als Hundetrainer ja von Anfang an super gutes Menschengespür oder eigentlich ist man in den Job scheiße, weil es gar nicht darum geht, den Hund zu trainieren, sondern die Menschen anzuleiten.
Ich würde sagen, das ist tatsächlich das Kernproblem. Also ich war ja recht häufig beim Thomas und der hat mal irgendwann gesagt, man ist als Hundetrainer quasi erstmal am Anfang in so einem Haifischbecken und ganz viele verschwinden einfach wieder von der Bildoberfläche. Und richtig sicher aus genau diesem Grund, weil sie eben nicht auf die Menschen vernünftig eingehen können. Weil das ist ja auch immer, warum wollen die Leute Hundetrainer werden? Weil sie gerne mit Hunden arbeiten. Aber dann sollen sie deinen Job machen, Julia. So, ne? Also genau. Und deswegen ist es halt. Wenn man wirklich Hundetrainer werden will, dann muss man Bock haben, mit Menschen zu arbeiten, Bock haben, auf die einzugehen, bei denen zu sein, wenn die gerade eine Scheißphase haben, da auch kein Problem mit zu haben. Also wie Lavinia schon gesagt hat, ja, es gibt viele Leute, die im Training weinen, weil es einfach super emotional ist. Die meisten haben ja dann auch schon viel mit ihrem Hund durchgemacht. Die haben vielleicht auch selber privat gerade schwierige Lebensphasen. Und unsere Kompetenz ist ja in dem Sinne, einen Mensch, der gerade vielleicht nicht gut aufgestellt ist, dahin zu bringen, dass er seinem Hund, der gerade selber ein Thema mit, also auch noch hat, trotzdem so anzuleiten, dass das Thema weniger wird und dass sie besser durch den Alltag kommen. Und ganz ehrlich, was ich eigentlich richtig oft mache, ist, ja, also Coaching-Arbeit, also eigentlich das, was man Mensch zu Mensch macht. Und das habe ich nicht gelernt, gar nicht. Ich habe ein einziges Seminar dazu belegt und ich würde gerne mehr dazu belegen. Ich muss mich da aber erstmal noch mehr reinfuchsen, welche Seminare da für mich auch gegebenenfalls sinnvoll wären. Aber am Ende mache ich etwas, was ich aus dem Bauch heraus gut kann. Ich würde sagen, ich habe ein gutes Empathievermögen. Ich kann gut auf Leute eingehen. Ich kann mich auch gut reinfühlen. Ich kann die gut abholen. Und deswegen erreiche ich die Leute gut. Und da wären wir beim Punkt, was macht mir am meisten Spaß, die Entwicklung der Leute zu sehen. Nicht der Hunde. Weil warum verändern sich die Hunde so toll? Weil die Menschen sich dahinter verändern. Und das freut mich immer am meisten, wenn ich sehe, dass die Menschen das schaffen. Und heute war es eigentlich ein ganz cooles Beispiel, weil ich habe ein Kundenteam, denn die Menschen haben halt Ziele und haben es aber bisher immer nicht geschafft, das umzusetzen, was ich denen sage. Und dann haben sie immer gesagt, jedes Training, oh, das funktioniert immer noch nicht gut. Und dann sind wir wieder darauf eingegangen, warum funktioniert es denn nicht gut? Weil sie es nicht umgesetzt haben, weil sie die Priorität dahin nicht gelegt haben. Obwohl es ihnen ja eigentlich wichtig war. Aber sie nicht darauf gehört haben, was ich ihnen gesagt habe, sondern es nur Larifari gemacht haben. Und heute habe ich gesehen, als diese Kundin zur Gruppe gegangen ist oder beziehungsweise von der Gruppe kam, dass sie super Standing hatte ihrem Hund gegenüber. Die hat sich nicht mehr durch die Gegend ziehen lassen. Und ich habe mich so, so gefreut, weil das halt immer bei ihr unterbewusst passiert ist, dass sie einfach mal, schwupps, war die Leine wieder auf Spannung und sie flog da wieder hinterher, so ungefähr. Und das ist, also der Hund kann leinenführig laufen, das ist nicht das Thema, aber es bringt halt nichts, wenn er das bei mir kann oder bei jemand anderem, sondern am Ende muss er das bei den Besitzern können. Und das kann er nur, wenn die Besitzer in der Lage sind, dem Hund zu kommunizieren, was er tun soll. Und ich habe mich so sehr über diese Entwicklung gefreut, dass sie es jetzt geschafft hat, darauf zu achten und dass es in ihr Unterbewusstsein eingegangen ist, darauf zu achten, dass sie sich nicht mehr durch die Gegend ziehen lässt. Und das ist scheißegal, ob das perfekt ist, was sie macht oder nicht. Aber ihr Standing hat sich komplett verändert, ihre Einstellung. Und das hat mich so, so doll gefreut. Und das sind halt diese kleinen Momente, wo es einfach nur ein normaler Hund ist und wo es um Leinenführigkeit geht und kein großes Thema dahinter. Aber das sind schon so Momente, wo man halt, also es macht mir eigentlich am meisten Spaß, solche Entwicklungen zu sehen. Oder wenn Menschen sich generell über sich hinauswachsen. Ich habe ganz viele Leute, die total in sich gekehrt waren und unsicher und überhaupt nicht für sich einstehen konnten und durchs Training gelernt haben, das zu tun, sowohl bei ihrem Hund als auch im Alltag mit Menschen. Und das finde ich immer so toll, was das Hundetraining irgendwie ausmacht, zumindest wenn man auf so einer Ebene arbeitet, dass am Ende man so super viel mehr bewirkt als nur den Hund, der sich verändert.
Es ist auch eigentlich eine Art Persönlichkeitsentwicklung, die man durchmachen kann. Es ist ja nicht ein Muss, aber die man durchmachen kann in großen, vielen Fällen davon, ist das einfach eine krasse Entwicklung, weil es geht um die innere Haltung, generell im Hundetraining. Geht es jetzt erstmal darum, nicht Plan A, B, C einfach mal durchzuführen oder Methode A, B, C, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man davon überzeugt ist, was man gerade vermitteln möchte. Und wenn man das nicht rüberbringen kann, dann wird der Hund es auch nicht annehmen. Und deswegen ist hier die Selbstarbeit, die Selbstreflexion etwas, was an oberster Stelle mitsteht. Gerade was das Coaching angeht, von Coaching von Menschen, Maxi, wo du das gerade gesagt hast, eine Empfehlung vielleicht, weil ich mache das jetzt so für mein Team, dass ich ein Coach für einen Workshop für uns als Teamweiterbildung engagiere. Da machen wir, das ist eine Dreierreihe, man kann aber auch Sechserreihen machen. Wir machen das jetzt als 3-Wochen-Reihe, dass es 3 Termine gibt, die aufeinander aufbauen, wo wir gecoacht werden. Nochmal in unserer Art und Weise, wie wir Menschen gegenübertreten oder wie wir Konflikte führen, wie wir Konflikte gut klären können, wie wir die Menschen erreichen können mit Informationen oder mit dem, was wir sagen. Und das ist halt quasi ein Coach, der coacht, wie Coaching funktioniert. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend und sehr wichtig, einfach, dass man sich da auch weiterbildet. Also jetzt hier nicht nur, was du sagst hier mit, also dass auch diese Weiterbildung wichtig ist und nicht nur dieses Training oder Methoden oder sonst irgendwas. Gerade weil das auch so wenig, also eigentlich gar nicht angeschnitten wird in Weiterbildungen und die meisten Seminare handeln davon, okay, wie mache ich jetzt hier Leinenführigkeit, wie mache ich jetzt Hundebegegnung oder mehr Hundehaltung oder wie auch immer. Das sind ja die Themen, die man auch als Trainer gerne bucht und ist auch vollkommen in Ordnung. Aber dieses, wie erreiche ich die Menschen, um diese Informationen zu vermitteln, die ich gelernt habe oder das Wissen zu vermitteln, was wichtig ist für den eigenen Hund oder für den Hund, der gegenübersteht, wird tatsächlich nicht viel angeboten, aber das kann ich dir empfehlen, gerade mal bei euch im Umkreis zu gucken. Ich habe da bei uns einfach mal durchgeschaut. Es gibt echt einige Coaches bei uns, die dafür, die das als Job haben. Und da habe ich jetzt eine gefunden, die auch Hunde hat. Das war super, die Sympathie hat gut funktioniert und so war da. Und das machen wir jetzt als Teamweiterbildung, weil ich denke, auch diese Art von Weiterbildung kann nicht schaden, sich da immer mehr weiter ja, zu formen oder formen zu lassen.
Toll. Wie heißt das, was du da also gesucht hast in dem Sinne?
Coach für Coach. Gib das bei Google ein und dann
Okay.
wirst du da ein paar Vorschläge haben. Und ich habe da eine mit einer richtig guten Rezension angerufen, habe mit ihr telefoniert und die war so, so sympathisch und die hat mir sofort gesagt, so und so funktioniert es. Natürlich ist es auch nicht gerade günstig, aber wir wissen selber, weil wir Coaches sind, dass das Wissen, was wir vermitteln, ja auch seinen Preis haben muss oder das geht, funktioniert ja auch gar nicht anders, weil wir auch sehr viel Zeit und auch Geld in dieses ganze Wissen ja investieren müssen. Und deswegen würde ich dir empfehlen, dass du es einfach mal so im Internet suchst, so Coaching für Coaching oder Coaching für Coaches, das habe ich eingegeben. Und da kann man das auch nochmal individuell gestalten. Es gibt beispielsweise bei der, wo ich das dann jetzt machen möchte, wirklich Team-Events nur intern, kleine Workshop-Reihen, die aufeinander aufbauen und die Themen nimmt sie mit rein. Wenn es darum geht, Persönlichkeitsentwicklung für einen selber, dann macht sie das. Oder aber es geht wirklich um dieses, wie präsentiere ich mich anderen Menschen gegenüber, wie kann ich die erreichen, dann ist das für uns das Thema vom Workshop.
Ja, cool. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Wie bitte?
Zu dem Thema gerade noch, ihr hattet das so leicht angeschnitten. Gab es denn so ein Team, ein Vorfall, ein Thema, was euch so richtig emotional gepackt oder beschäftigt hat? Sowohl in positiver Form, also es muss nicht positiv oder negativ sein, nur das, was euch jetzt so als erste Sense direkt in den Kopf schießt, an was ihr als erstes denkt. Ja, Lavinia, du meldest dich direkt. Schieß los.
Ja, weil das jetzt erst vor kurzem stattgefunden hat, dieser Termin, der hat mich wirklich, ich habe noch nie einen so berührenden Termin gehabt, mit so viel Wertschätzung und so viel Engagement. Es geht darum, eine Kundinanfrage, sie ist blind und sie hat seit mehreren Jahren einen Hund aus dem Tierschutz und war noch nie mit dem groß spazieren, weil sie ist blind und sie hat sich nicht getraut und sie hat Angst vor Vorurteile oder vor Sprüche. Deswegen hat sie nie bei einem Hundetrainer irgendwie oder bei der Hundeschule angerufen. Dann hatte sie mich bei Facebook gesehen und hat mich einfach mal angeschrieben und dann haben wir telefoniert und ich habe ihr auch ehrlich gesagt, ich habe noch nie also mit blinden Hunden habe ich gearbeitet, mit tauben Hunden habe ich gearbeitet, aber mit einem blinden Menschen, mit einem Tierschutzhund, das ist eine ganz andere Ebene und ich habe ihr auch ehrlicherweise gesagt, dass es für mich Neuland ist. Dementsprechend haben wir das aber auch so angepasst, dass ich da jetzt nicht den vollen Preis verlange, weil das für mich auch eine Art Weiterbildungsmöglichkeit ist, sage ich mal so. Und da habe ich mich auch mit einer Kollegin, mit einer befreundeten Hundetrainerin von mir unterhalten, weil sie ist auch Reitlehrerin und sie coacht blinde Menschen auf dem Pferd. Und da haben wir uns so ein bisschen über die generelle Tierarbeit geredet mit blinden Personen. Und das war ein Termin, der hat mich so krass, also wirklich, ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle. Es hat mich so krass berührt. Aber dieses Team zu sehen, wie die perfekt harmonieren, wie sie da was sie für einen Hund abbekommen hat, was die alles schon die Jahre lang zusammen, wie sie zusammengewachsen sind, was die schon gemeistert haben, alleine. Und wie dieser Termin abgelaufen ist, ich kriege jeden zweiten Tag Updates von ihr, kleine Videos geschickt, weil sie Aufgaben von mir gekriegt hat, einen Schritt weit immer mehr aus ihrer Komfortzone rauszugehen, weil das muss echt krass sein, dieses Neue ins Neue wagen, es einfach mal zu stürzen. Und ich bin so dankbar über ihr Vertrauen, was sie auch in mich reinsteckt oder in uns reinsteckt als Hundeschule. So einen Termin hatte ich noch nie und der geht mir wirklich echt komplett unter die Haut. Das ist echt eine ganz andere Art Arbeit, die ich als davor gemacht habe.
Ja, also mir fiel direkt ein Negativbeispiel ein. Da möchte ich jetzt aber gar nicht groß drüber reden, weil ich glaube, es passt noch zu einem Thema, was wir gleich noch aufgreifen werden. Ich habe aber auch ein sehr positives, schönes Beispiel und das ist bei mir eine X-Herder-Hündin, die halt sehr, sehr, sehr heftig ist in ihrer Aggression. Lavinia, du kennst sie auch schon. Das ist nämlich ein Hund, der mich auf jeden Fall auch an meine Grenzen gebracht hat. Als Hundetrainerin, weil die bewährten Methoden, die in der Regel bei vielen Hund-Mensch-Teams funktionieren, und ich habe ja schon einige an der Hand, die bei diesem Hund erstmal nicht funktioniert haben, beziehungsweise ich einfach eine ganz andere Herangehensweise irgendwie suchen musste. Und das bei einem Hund, der es schon bitter ernst meint und der auch einfach nur beschädigen möchte, also auch Menschen vor allen Dingen, und auch mich beschädigen wollte. Trotz des Maulkorbs und auch meine Jacke schon mal schön zerfleddert hat. Man muss dazu sagen, ich wurde ja früher mal im Tierheim recht heftig vom Hund gebissen und war lange Zeit auch durchaus vielleicht auch ein bisschen gehemmt, was Aggression beim Hund anging.
Das wissen
Und
doch unsere Zuhörer.
wie bitte?
Das wissen unsere Zuhörer doch schon. Zumindest die Aufmerksamen. Wir haben eine Folge darüber. Bedeutet, wenn ihr wissen wollt, inwiefern, wie heftig Maxi malträtiert wurde im Tierheim von einem Tierheimhund, müsst ihr die Folge hören, in der es ums Beißen geht. Irgendwas mit Beißen im Titel.
War mit Lara, ne?
Ja, genau.
Ja. Naja, auf jeden Fall war ich halt recht gehemmt danach und habe es danach dann aber geschafft, mich mit Hunden, die mich verletzen wollen, durchaus auch wieder zu konfrontieren. Und deswegen bin ich auch da, wo ich jetzt bin, weil ich es geschafft habe, darüber zu gehen. Und diese Hündin hat mich durchaus auch an meine Grenzen gebracht. Gar nicht so sehr, weil sie gegen mich gegangen ist. Das konnte ich mittlerweile ganz gut aushalten. Aber sowohl, weil die Besitzerin halt am Anfang recht unsicher war und auch der Hund einfach sehr massiv in seinem Verhalten war. Und da muss man zum Beispiel sagen, das ist ein Hund, der mehrere Hundetrainer schon durch hatte, die Methoden angewandt haben, die man nicht anwenden sollte, wo Trainer einfach keine Ahnung hatten und einfach irgendwas gemacht haben ohne Plan dahinter, die dann zu mir gekommen sind und diese Frau einfach so eine tolle Entwicklung mittlerweile durchgemacht hat, weil sie am Anfang super unsicher war durch diese ganzen Aussagen von anderen Menschen, die einfach nur gesagt haben, sie kann das nicht, sie schafft das nicht, warum hat sie sich so einen Hund geholt? Der Hund ist mehrere Jahre alt schon und sie hat ihn immer noch. Also ganz, ganz viele Leute hätten diesen Hund schon lange abgegeben, wenn nicht sogar einschläfern lassen oder ins Tierheim gebracht oder was auch immer. Und sie hat diesen Hund noch und dieser Hund ist zu Hause. Auch einfach nett. Also der ist mit der Familie wirklich nett, was würde ich sagen, auch nochmal viel ausmacht. Aber die ist von die Besitzerin ist von einer unsicheren Frau, die nicht für sich einstehen konnte, auch ihrem Hund gegenüber nicht, zu einer Frau geworden, die genau weiß, was sie will mittlerweile, die alles umsetzt, was ich der sage, die total bereit ist, auch alles zu versuchen und für ihren Hund zu tun. Und ich lobe sie einfach jedes Mal so sehr, weil es mich richtig doll freut, was die Frau für eine Entwicklung durchgemacht hat und dementsprechend auch ihr Hund. Und wir haben uns über Umwege halt jetzt auf den Weg begeben, den wir jetzt gerade führen. Und jetzt haben wir auch kontinuierlich Fortschritte. Und ich finde, das ist aber auch wichtig, sich als Trainer zu reflektieren, wenn man merkt, okay, das funktioniert jetzt halt nicht. Und ich habe mich wegen diesem Hund mit verschiedenen Trainern ausgetauscht. Das habe ich auch immer kommuniziert. Ich habe gesagt, das funktioniert gerade so nicht, wie ich es mir wünsche. Wir müssen mal gucken, in welche Richtung wir da gehen können. Und habe das reflektiert, habe mich mit Trainerkollegen ausgetauscht und die Kundin war aber auch einfach bereit, diesen Weg auch mit mir zu gehen. Und ich habe total viel Bock auf das Team. Die sind gerne bei mir, würde ich mal sagen. Und es macht einfach super viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und diese Entwicklung zu sehen. Und ja, dieser Hund wird sicherlich niemals perfekt werden. Aber ich habe meine allergrößte Hochachtung an diese Frau, dass sie diesen Hund so toll führt und so viel für diesen Hund macht und sich auch selbst so toll verändert hat. Das ist schon schön zu sehen. Und ja, da brenne ich einfach für, würde ich sagen. Und es macht mir auch einfach super viel Spaß. Und manchmal läuft es halt nicht immer direkt geradlinig, aber ich freue mich dann auch, wenn die Leute dann auch nicht immer direkt aufgeben, sondern es auch weitergeht. Also es sind ganz wenige Hunde, bei denen das so ist, aber es gibt sie halt. Und durch diese Hunde dürfte ich auch super viel lernen. Ja, und sie sind immer noch bei mir. Ich freue mich sehr und machen immer weiterhin eine tolle Entwicklung.
Sehr schön. Danke fürs Teilen.